Also, der nächste Talk, es geht um CPU-Topology. Was ist das? Falls einige von euch das nicht wissen, das Gigahertz-Rennen ist vorbei. Das heißt, was haben wir jetzt? 3 Gigahertz, 4 Gigahertz Prozessoren und ja, schneller geht's nicht mehr. Und da muss man sich ja irgendwas einfallen, um diese 30% Performance jedes Jahr zu geben. Ja, die Software-Guys kommen und sagen, ja, wir wollen aber schneller. Und das geht, da denkt man sich Sachen aus, wie zum Beispiel, wir knallen jetzt noch eine Core neben der anderen Core, dann noch 2 und dann noch 4. Irgendwann haben wir 12, 16. Und das verrät über so eine Struktur der CPU und man will eigentlich wissen, was kann User Space damit machen. Und das erzählt uns jetzt Andreas.
Okay. Also nochmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Why CPU Topology Matters. Der Vortrag ist im Grunde zweigeteilt. Der erste Teil versucht, die Fragestellung des Vortrags zu beantworten. Und im zweiten Teil gehe ich darauf ein, wie Linux mit Topologieinformationen umgeht. Zuerst will ich den Begriff der Topologie definieren. Also, Vortrag heißt ja CPU Topology. Ich verstehe darunter die Gesamtheit aller dieser Topologien, was ich hier aufgeführt habe. Man kann Topologie definieren je nach Gruppierung von CPUs, nach bestimmten hierarchischen Abhängigkeiten. Beispiel nimmt man die Beziehungen zu bestimmten Leveln in der Cache-Hierarchie her, dann kann man eine Cache-Topologie definieren. Nimmt man Beziehungen zu anderen funktionalen Einheiten auf Prozessoren her, dann spricht man von Package- oder Prozessortopologie. Prozessortopologie ist das, was Intel so in ihrer Dokumentation beschrieben hat. NUMA-Topologie wäre jetzt Gruppierung von CPUs nach Memory-Affinität, also kurz gesagt, welcher Memory-Controller oder welche CPUs teilen sich welchen Memory-Controller. Und man könnte auch sowas definieren wie Power-Topologie. Hier würde man dann die CPUs nach Stromsparfunktionalität unterteilen, einordnen. Und man könnte sie jetzt in Frequency-Domains oder Voltage-Domains einordnen. Frequency-Domains zum Beispiel K8 Dual-Cores, die hier führt es dazu, wenn man die Frequenz von einer CPU ändert, dass auch der andere Core auf demselben Package die Frequenz ändert. So, die Hierarchien, die man hier versucht abzubilden, lassen sich am besten mit einem Baum beschreiben. Und es ist normalerweise für all diese Topologiearten ein Baum ausreichend, um all die Informationen wiederzuspiegeln. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das veranschaulichen sollte möglichst. Und da habe ich jetzt kurz vorher noch hier versucht, etwas zu malen. Weiß nicht, inwiefern das jetzt hier ordentlich rüberkommt. Und zwar, das erste Bild hier auf der linken Seite soll einfach die Package-Topologie darstellen. Ich habe hier das System S, 2 Packages, P0, P1 und jedes Package hat 4 Rechenkerne. Das wäre jetzt die Package-Topologie. Dann NUMA-Topologie. In dem System, habe ich angenommen, gibt es nur einen Knoten, wo jetzt alle Kerne zugeordnet sind. Beispielsweise kann man ja auch auf AMD-Systemen sowas wie Node-Interleaving machen. Selbst wenn man NUMA hat, dann würde nur ein Node zum Betriebssystem reportet. Und als drittes hier eine Art Power-Topologie mal aufgezeichnet, mit der Annahme, dass jedes Package hier eine sogenannte Voltage-Domain ist und die Sockels unterm Strich mit einer einheitlichen Spannungsversorgung versorgt werden. Und dann habe ich angenommen, diese Architektur hier hätte jeweils pro Paket 2 Frequency-Domains, wo jeweils 2 Kerne zugeordnet sind. Und das lässt sich natürlich alles in einem Tree abbilden, der dann so aussehen würde. Das heißt, ich hätte das System, 2 Packages bzw. Voltage-Domains, dann die Frequency-Domains, wo jeweils 2 Kerne zugeordnet sind. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die Topologie abzubilden, die vielleicht lesbar sind. Und was mir besonders gut gefällt, ist der Output, den ein Tool namens LS-Topo kreiert, das heißt List Topology, das Tool offenbar, und wird mit dem Paket HW-Log. HW-Log ist eine Portable Hardware Locality Software, eine Bibliothek, wo auch ein paar Tools dabei sind, zur Verfügung gestellt. Genau. Und da kommen wir gleich zum nächsten Abschnitt. Ein paar Beispiele zu x86, CPU-Topologien. Beginnen wir mit den einfacheren Sachen. Die Bilder, die man hier sieht, die habe ich gerade mit diesem LS-Topo-Tool, was ich vorhin erwähnt habe, erzeugen lassen. Auf der linken Seite haben wir ein AMD K8. Dann in der Mitte sehen wir Intel Core 2, wo wir sehen, dass der L2-Cache geshared ist. Und auf der rechten Seite haben wir mal ein Pentium 4, wo nur ein Rechenkern auf dem Sockel ist, aber dafür noch zwei Hardware-Threads existieren in dem Fall. Achso, ja. Nächstes Beispiel ist ein 2-Sockel-System mit AMD Barcelona CPUs. Jeweils 4-Kern-CPUs mit gesharedem L3-Cache. Und dieses LS-Topo-Tool hat auch hier die Node Topologie-Informationen entsprechend reinkodiert. Ja, ist, denke ich, relativ übersichtlich und beinhaltet alle Informationen, die topologiebezogen hier auf dem System existieren. Dann ein Intel i7 Nehalem. Der hat 4 Rechenkerne hier in dem Fall und pro Kern 2 Hardware-Threads und jeder Rechenkern hat hier einen eigenen L1 und L2-Cache, aber einen gesharten L3-Cache über alle CPUs. Und zum Schluss noch als Beispiel ein AMD Magnicore-System, auch 2 Sockel, aber hier Besonderheit 2, also das ist eine sogenannte MCM-Technologie, das heißt Multi-Chip-Technology. Und da sind 2 Knoten pro Sockel da. Und wie man sieht, die älteren Prozessoren, da war das alles noch relativ übersichtlich. Und die neueren, Intel i7 zum Beispiel und Magnicore, da sieht das alles ein bisschen komplizierter aus. Und nun zum Titel letztlich des Vortrages. Warum ist diese Topologieinformation überhaupt von Bedeutung? Die Topologieinformation ist vor allem von Bedeutung für Memory Allocation in NUMA-Systemen und auch für Scheduling-Entscheidungen, um zum Beispiel für bestmögliche Performance die Tasks auf den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu schedulen oder anderer Aspekt, um möglichst viel Strom zu sparen, entsprechende Scheduling-Entscheidungen zu treffen. Und das geht natürlich nur, wenn das Betriebssystem entsprechende Informationen über die zugrunde liegende Topologie hat, fürs Gesamtsystem. Ja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte, deshalb habe ich den direkten Impact versucht, mit entsprechenden Grafiken von Benchmarks darzustellen. Ein Beispiel wäre die Memory Latency für ein NUMA-System. Was wir hier sehen, die Memory Latenz. Das heißt, je höher der Wert, umso schlechter. Und wir haben hier 4 Knoten in diesem System. Node 0, die blaue Kurve, zeigt an, wie die Memory Latenz vom Knoten 0 zum Speicher, der direkt am Knoten 0 angebunden ist. So. Und die anderen 3 Kurven, die sind relativ gleich alle. Das sind die Memory, die Latenzzeiten für Memory-Zugriffe auf Remote-Nodes, also Memory, der an anderen Knoten im System angebunden ist. Und das ist offenbar hier so eine sogenannte Direct Connected NUMA-Topologie, wo die Entfernung zu allen anderen Knoten im System gleich ist. Sonst würde man hier, wenn ich nicht eine direkte Verbindung zu allen anderen Knoten hätte, müsste hier dann ein Knoten noch sein, wo die Latenz noch höher ist. Nächstes Beispiel, wie sich die NUMA-Topologie auswirkt, ist die Memory-Bandbreite für Speicherzugriffe. Und hier habe ich versucht darzustellen, wie die Bandbreite ist in Bezug auf Zugriffe auf den lokalen Speicher. Die roten Balken sind Speicherzugriffe von Knoten 0 auf Memory am Knoten 0. Und die andersfarbigen Balken sind die Zugriffe auf Speicher an Remote-Knoten. Und man sieht hier deutlich, dass die Speicherbandbreite einbricht, wenn man Speicher auf fremden Knoten benutzt in dem System. Deshalb wäre es für so ein System natürlich von Bedeutung, dass das Betriebssystem dafür Sorge trägt, dass Speicher für Applikationen möglichst immer lokal an dem Knoten allokiert wird, wo gerade der Task gescheduled ist. Noch einen anderen Effekt, den ich veranschaulichen will, ist der, den wir auf SMT-Systemen haben, wie Pentium 4 oder jetzt Nehalem-CPUs zum Beispiel. Und hier werden sich ja über die Cache-Hierarchie hinaus und Einheiten auf der CPU geteilt. Und da habe ich hier beispielsweise Kernel-Compile durchgeführt auf einem Intel Nehalem. Und der blaue Balken stellt dar, wie dieser Kernel-Compile von einer no-config-Kernel-Option mit minus J3, also drei Software-Threads liefen da, auf einem Thread. Und da dauerte der Compile 45 Sekunden circa. Als nächstes habe ich zwei Threads benutzt, aber auf demselben Core. Das heißt, diese beiden Hardware-Threads teilen sich ja irgendwelche Einheiten innerhalb dieses Kerns. Und da kamen so ca. 35 Sekunden raus. Aber aus Performance-Sicht ist es natürlich am besten, wenn man zwei Hardware-Threads benutzt, die auf zwei verschiedenen Cores benutzt. Und das veranschaulicht hier der gelbe Balken. Dann ist die Performance am besten, in dem Fall für Kernel-Compile. Und dann habe ich noch einen uralt Benchmark ausgekramt, hier dieser N-Bench, das war jetzt nicht so schlau. So. Und zwar habe ich hier zwei N-Bench jeweils parallel laufen lassen, um diesen Effekt auf SMT-Systemen hier zu verdeutlichen. Einmal auf dem Hardware-Thread auf demselben Core und andererseits habe ich benutzt zwei Hardware-Threads auf jeweils unterschiedlichen Kernen, um zu verdeutlichen, dass es halt einen Performance-Impact hat, wenn Einheiten auf der CPU gemeinsam benutzt werden. Und hier sieht man je nach Benchmark von diesem N-Bench, dass es halt bis zu 50% Performance-Impact hat, wenn man diese Tasks auf einem Core ausführt, anstelle auf verschiedenen Kernen. Ein anderer Effekt, für den ich jetzt hier kein Bild habe, jetzt könnte man ja denken, anhand dieser Bilder, weil ja auch diese Hardware-Threads sich die L1- und L2-Ebene teilen auf dieser CPU, dass es immer aus Performance-Sicht am optimalsten ist, wenn man die Aufgaben auf verschiedene Kerne legt, die sich so wenig wie mögliche Ressourcen scheren. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Es gibt auch Untersuchungen, dass es, um zu verdeutlichen, dass man für bestimmte Applikationen es sinnvoll sein kann, Threads, die gemeinsame Datenstrukturen benutzen, auf Kernen zu schedulen, die sich auch Cache-Hierarchien teilen. Dann sind nämlich die Speicherzugriffe unter Umständen besser und können aus dem Cache bedient werden, wenn ein Thread Daten in den Cache geholt hat, die der zweite Thread braucht. Da habe ich am Ende auch noch eine Referenz auf ein entsprechendes Paper angegeben. Ich hoffe, es dürfte klar sein, dass die Topologie-Informationen für das Betriebssystem eine sehr wertvolle Information ist. Jetzt ist die Frage, wie bekommt das Betriebssystem überhaupt diese Daten? Zuerst die Cache-Topologie. Hierfür hat Intel einen CPU-ID-Leaf eingeführt, die Nummer 4. Und über diesen CPU-ID-Leaf kann man sogenannte Cache-IDs extrahieren aus der EPIC-ID. Und da kann man jedem Cache-Level unter Strich eine Cache-ID zuordnen. Und Kerne, die im Wesentlichen dieselbe Cache-ID haben, scheren sich diese Cache-Ebene dann. AMD hat hier nichts Äquivalentes, was sicherlich auch daran liegt, dass dieses Prinzip, dass Caches geshared werden, bei AMD relativ spät auch erst eingeführt worden ist mit halt den Family 10 CPUs, wo der L3-Cache geshared ist. Package Topology. Hier hat stellt Intel letztlich auch diesen CPU-ID-Leaf 4 zur Verfügung, um für seine Prozessoren diese Topologie-Informationen zu extrahieren. Und bei neueren CPUs gibt es einen Extended Topology Enumeration Leaf, Nummer 11 ist das, wo nochmal die Information über die Package-Topologie enthalten ist. Im Wesentlichen sind das Informationen, wo man aus der EPIC-ID oder aus der X2-EPIC-ID eine Package-ID, eine Core-ID und die SMT-ID heraus extrahieren kann. Auch hierfür hat AMD nichts Entsprechendes. Sicher der Tatsache geschuldet, dass es hier kein Hyperthreading gibt. Für Multinode-CPUs, da wird die Topologie natürlich auch bei AMD-CPUs ein bisschen komplizierter, aber auch hier haben wir momentan kein CPU-ID-Leaf. Es gibt aber ein MSR, wo für eine CPU die sogenannte Node-ID enthalten ist, sodass man auf bequeme Art und Weise für einen Kern bestimmen kann, zu welchem internen Knoten die CPU bei einer Multinode-CPU gehört. Weil ansonsten wäre das ein bisschen umständlich, diese Node-ID zu ermitteln. Für die NUMA-Topologie gibt es ACPI-Tabellen, um die Topologieinformationen zum Betriebssystem hochzureichen. Das sind zwei Tabellen, die SRAT-Tabelle und die SLIT-Tabelle. Die SRAT-Tabelle beinhaltet Informationen über die Memory-Affinität der CPUs, definiert unterm Strich, welche Knoten oder welche CPUs zu welchem Knoten im System gehören. Und dann gibt es noch eine System Locality Distance Information Table. Diese beinhaltet Angaben über die Entfernungen der einzelnen Knoten untereinander. Und als letztes diese Power Topology. Hier gibt es in der ACPI 3.0 Spec so optionale P-State Dependency Objects. Und die würden es auf jeden Fall erlauben, eine P-State Dependency Domains zu definieren. Da könnte man also IDs reinkodieren und CPUs, die dieselbe ID haben, würden dann zur selben P-State Dependency Domain gehören. Und das, da bin ich mir jetzt hier nicht sicher, ob das schon benutzt wird. Ich nehme an, das ist schon benutzt worden, zum Beispiel PowerNow K8-Treiber für die K8-CPUs, wo halt letztlich so eine Frequency-Domain existiert. Aber das ist eher rudimentär für die Power-Topologie. Wenn man jetzt CPUs hätte, die jetzt mehrere Voltage-Domains für die Kerne beinhalten würde, wüsste ich nicht, wie man das momentan beschreiben sollte. Unterm Strich gibt es einige definierte und auch wohldefinierte Methoden, um diese Topologieinformationen abzugreifen. Der Rest, wir haben gesehen, hier bei AMD-CPUs gibt es jetzt noch nicht so viele standardisierte Funktionen, um das für alle CPUs zu machen. Da muss man halt im Betriebssystemcode manuell reinkodieren mit entsprechenden CPU-Family- und Model-Checks, wie die Topologieinformation aussieht. So, jetzt wissen wir, wie man an diese Informationen rankommt im Prinzip und wie benutzt nun der Linux-Kern diese Informationen. Der wesentlichste Teil im Kernel, der diese Informationen benutzt, ist der Scheduler. Und im Grunde nimmt er die zur verfügende Topologieinformation über Caches, Package, auch im gewissen Sinne über diese Power-Topologie und natürlich auch über die NUMA-Topologie, wenn man entsprechende Kernel-Konfigurationen eingeschaltet hat, um sogenannte Scheduling-Groups und Scheduling-Domains zu kreieren. Letztendlich ist das ein Domain-Tree, der für den Scheduler die Topologie-Informationen enthält. Im Detail will ich darauf eigentlich jetzt nicht weiter eingehen. Ich habe hier zwei Quellen angegeben, wo man mehr darüber erfahren kann. Ein anderer Bereich im Kernel natürlich, der diese Topologieinformationen benutzt, ist das Memory Management System für zum Beispiel NUMA-Aware Memory Allocations, dass man also für Prozesse möglichst Speicher von, sofern er denn zur Verfügung steht, Speicher von einem von dem lokalen Knoten alloziert. Bevor ich auf diese Folie gehe, wollte ich noch erwähnen, dass natürlich die Topologieinformation auch für andere Bereiche im Kernel von Interesse ist. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, Profiling, Kernel Profiling, diese PMU, die hat ja verschiedene Register und da gibt es auch entsprechende Performance Events, die ein ganzes Package betreffen. Zum Beispiel, ja, und da muss natürlich klar sein, welche Kerne, für welche Kerne welche PMU-Register für welche Kerne welche PMU-Register benutzt werden können. So, die Scheduler, sagen wir, um da nochmal vor allem darauf zurückzukommen. Die Scheduling-Domain-Hierarchie wird benutzt, um Load-Balancing zu betreiben und Initial Task Placement zu machen. Also und der Kern hat hierfür auch verschiedene Policies. Das hat jetzt nichts mit diesem Schedfivo etc. pp. Zu tun, sondern es gibt entsprechende Stellschrauben für den Kernel, um eine Topologie, also eine Power-Aware Scheduling Policy einzuschalten. Default ist diese Scheduling Policy für die beste Performance. Und beste Performance heißt, dass der Kernel versucht, Tasks auf alle Hierarchieebenen dieser Topologie-Hierarchie zu verteilen. Das heißt, unter Threads, unter Cores, Packages und Nodes wird versucht, die Load zu balancen. Und über diese beiden SysFS-Attribute, die ich hier aufgeführt habe, kann man diese Default Policy ändern. Und das bedeutet im Wesentlichen, dass nicht mehr Load Balancing über alle Gruppen in so einer Domain-Hierarchie gemacht wird, sondern es wird erst versucht, einzelne Gruppen in dieser Domain-Hierarchie zu füllen, bevor andere Gruppen in der Domain-Hierarchie benutzt werden. Konkret heißt es, wenn ich jetzt hier so ein SMT-System hätte und Sched SMT Power Savings auf 1 setze, dann würde der Scheduler versuchen, in dem System erst einen Hardware-Thread voll zu machen, dann als nächstes den zweiten Hardware-Thread auf demselben Core. Und erst wenn dort volle Last drauf ist, würde er einen nächsten Core in dem System benutzen. Aus Performance-Sicht ist das, wie wir ja vorhin an Beispielen gesehen haben, suboptimal, aber aus Stromsparsicht ist das halt die richtige Entscheidung. Wenn man jetzt zum Beispiel diesen SCAD-SMT Power Savings auf 0 lässt, also für Best Performance lässt, und SCAD-MC Power Savings macht, auf 1 setzt, dann würde der Kernel versuchen, erst einzelne Cores im System mit Last zu füllen, aber innerhalb dieses Kernels würde er auf beide Hardware-Threads die Last verteilen. Genau. So, wo gibt es noch Baustellen in Bezug auf, aus meiner Sicht Baustellen in Bezug auf diese Topologie, auf die Benutzung dieser Topologieinformationen? Klar, Multinode-CPUs, AMD Magnicore, werden momentan nicht so super unterstützt, weil in dieser Domain, Scheduling-Domain, Scheduling-Groups-Hierarchie Multinode-CPUs sich nicht besonders gut darstellen lassen. Das bedeutet vor allem, dass Power-Savings-Balancing nicht so richtig funktioniert. Also man könnte mit diesen beiden Knöpfen, die ich vorher erwähnt habe, dafür sorgen, dass der Scheduler erst versucht, einen Knoten auf so einem Multinode-Package komplett mit Last zu füllen. Aber wenn das dann voll ist, ist nicht gesagt, dass erst der komplette Sockel mit Last belegt wird oder ob, wenn dann ein Task zu einem anderen Knoten geht, ein Knoten auf einem anderen Sockel mit Aufgaben belastet wird. Und das ist halt nicht so optimal momentan. Dann gibt es momentan keine direkte Verbindung zwischen dem Scheduler und diesem CPU-Frag-Subsystem. Sprich, diese Power-Topologie-Information, die ist irgendwie handcodiert da in diesem Scheduling-Domain-Code entsprechend vermerkt. Aber welche Frequency-Domains es gibt und welche Voltage-Domains, das lässt sich irgendwie nicht dynamisch aus dem CPU-Frag-Subsystem, was ja diese ACPI-Objekte für Frequency-Scaling auswertet, das lässt sich nicht so einfach propagieren momentan in den Scheduler-Code. Und dann aus meiner Sicht gibt es eigentlich auch das Problem, dass wir ja für den CPU-Frag verschiedene Governor haben, On-Demand zum Beispiel, PowerSave und was gibt es noch so, Performance zum Beispiel. Aber das beeinflusst nur die Skalierung der CPU-Frequenz, das beeinflusst jetzt nicht direkt das Verhalten des Schedulers. Also letzten Strich ist das dann eher die Aufgabe von irgendwelchen Daemons im User-Space oder distro-spezifischen Tools, dann vielleicht dafür zu sorgen, auf einem Notebook sowohl einen On-Demand-Governor anzuschalten, als auch so ein Power-Saving-Scheduling einzuschalten. Weiß nicht, inwiefern das jetzt überhaupt verschiedene Distributionen machen. Da könnte man sich vorstellen, dass man das auch im Kernel schon abhandelt, aber egal. Und was ich in diesem ganzen Vortrag gar nicht weiter behandle, ist dieses Thema Turbo-Boost oder Core Performance Boost. Es ist auf jeden Fall auch, hat was auch mit Topologie zu tun. Auf jeden Fall gibt es da Arbeiten von Peter Sielstra, der entsprechend da auch schon Sachen in den Scheduler reingetan hat. Aber das wird sicherlich in Zukunft noch ein größeres Thema werden. Jetzt haben wir die Kernel-Seite gesehen. Jetzt kommen wir noch zum User Space. Da ist jetzt zunächst wieder aus User-Space-Sicht die Frage, wie kommt man an die Topologie-Informationen ran? Man will ja jetzt wahrscheinlich eher nicht CPU-ID selber aufrufen oder irgendwelche ACPI-Tabellen selber parsen. Deshalb benutzt man am besten irgendwelche Interfaces, die der Kernel schon zur Verfügung stellt, wo die Information aufbereitet ist. Und hier gibt es verschiedene SysFS-Directories unterm Strich, wo für die einzelnen Arten der Topologie Informationen abgelegt sind. Für die Cache-Topologie sieht man hier, wo man die Informationen findet, Package, NUMA und Power-Topology entsprechend auch. Wobei bei dieser Power-Topology, da gibt es nur eigentlich ein Attribut in diesem Subdirectory, das ist dieses Affected CPUs, wo, um dieses Beispiel jetzt noch einmal zu erwähnen, bei AMD K8-CPUs zwei CPUs drin stehen, was halt indiziert, dass da auch ein anderer Core noch davon betroffen ist, wenn man jetzt die CPU-Frequenz ändert. Und da sollte ich vielleicht mal Beispiele geben. Das habe ich, weil ich ja hier nur so einen Dual-Core-Laptop habe, mal aus die SysFS-Information abgespeichert. Und was man hier sieht, ist von einem, das war ein Zweisockel-Vier-Core-System. Das ist jetzt die Cache-Information, das sieht man an diesem Pfad hier hinten, Sys, Device System CPU. In dem Fall die CPU 0 und die Cache-Hierarchie sieht man hier. Dann hat man hier verschiedene Subdirectories, Index 0, 1, 2 und 3. Und die verschiedenen Attribute, die der Kernel da abgelegt hat. Und die Topologieinformation findet sich hier wieder in diesen Attributen, Shared CPU Map. Und wenn ich hier den Level 3 Cache finde, das ist der hier, da sieht man auch, dass hier in dieser CPU-Maske, okay, CPU-Maske ist Quatsch, wir nehmen die CPU-List, lässt sich einfach lesen, da sind mehr als eine CPU drin. Das heißt, hier die CPUs 0 bis 3 teilen sich diesen Cache. Das ist die Cache-Topologie. Die Package-Topologie findet sich zu jeder CPU in dem Subdirectory Topology. Und hier sind am Wesentlichen von Bedeutung diese Thread-Siblings. Das sind bei SMT-Systemen halt die beiden Hardware-Threads aufgeführt zu einem Kern. Und ansonsten hat man hier diese Core-Siblings-Mask oder Core-Siblings-List. Das sind alle Kerne auf einem Package. Beziehungsweise bei AMD-Magnicore-Systemen sind alle Kerne auf dem Knoten. Ich glaube, das habe ich so gemacht. Ja. Und was man aber nicht hier hat im SysFS für Multinode-CPUs ist irgendwie diese Information über diese Nodebene in diesen Multinode-CPUs. Da muss man dann leider bei Multinode-CPUs sich die Cache-Topologie angucken, weil die halt die Information auch nochmal enthält, unterm Strich. Was man hier sieht und was wahrscheinlich auch ein Manko ist von diesem Kernel-Interface, das ist nicht hierarchisch dargestellt, sondern man hat hier für jede CPU irgendwelche CPU-Masken. Es ist jetzt nicht besonders freundlich für den Nutzer zu lesen, aber letztlich kann ja Software das Zeug parsen und das wird auch gemacht. Genau, und dann noch die Node-Topologie-Information, die findet sich im SysFS an anderer Stelle, nicht bei den CPUs, bei den einzelnen CPUs, sondern da gibt es einen eigenen Subtree im SysFS, wo die Node-Information steht. Da sind die einzelnen Knoten aufgeführt und dann gibt es jeweils auch eine CPU-Map, wo die CPUs gelistet sind, die zu diesem Knoten gehören. So, das wären die Interfaces, die der Kernel zur Verfügung stellt. Das ist jetzt nicht besonders benutzerfreundlich, deshalb gibt es zum Glück auch Tools, die die Informationen aus dem SysFS aufbereiten. Das LS-Turbo habe ich schon genannt. Das geht halt auf Linux auf diese SysFS zurück. Diese HWLog-Software ist eine portable Software und kann ähnliche Informationen offenbar auch auf anderen Betriebssystemen, Solaris oder AX, aufbereiten. Also Cache-Topology lässt sich mit LS-Turbo gut darstellen. Dasselbe gilt für die Package-Topology und die NUMA-Topologie auch mit diesem Tool. Und vor allem dann auch mit NUMA-Control, was auch noch ein bisschen weitere Informationen zeigt. Das habe ich mal hier dargestellt. Das ist ein NUMA-Control-Aufruf, --hardware. Und da haben wir als erstes das System, wo ich gerade eben noch hier diesen SysFS-Teil aufgelistet hatte. Und NUMA-Control stellt das halt entsprechend dar, zieht sich noch weitere Informationen raus über den entsprechenden Memory an diesem Knoten und gibt auch die Informationen wieder, die das Betriebssystem aus der Slit-Tabelle ausgelesen hat, die Distance-Informationen zu den Knoten. 10 bedeutet unterm Strich die Entfernung zu dem lokalen Memory und 20 hier ist dann die Entfernung zu dem entfernten Knoten. Und dann habe ich hier noch Beispiele von größeren Systemen, 4-Knoten-Systemen entsprechend. So, also im Prinzip kann auch Userspace an die Information ran, die Topologie-Information. Was kann jetzt der Userspace mit dieser Information anfangen? Also wenn irgendwelche Applikationen oder User, besser gesagt, mit den Scheduling-Entscheidungen des Kernels nicht so glücklich sind, dann könnten sie versuchen, selber die Scheduling-Entscheidungen zu beeinflussen. Das kann man damit machen, indem man die CPU-Affinität von einzelnen Tasks ändert. Da gibt es einen entsprechenden Call, der heißt GetSetAffinity. Das war wieder ungeschickt. Den man selber direkt in seinem Programm benutzen kann. Oder man kann eine Library zur Hilfe nehmen, wie dieses HWLog, wo man die Topologie abfragen kann und entsprechende Library-Calls auch absetzen kann. Das heißt, man kann seine Applikation, wenn man dann den Source Code hat und die entsprechenden Fähigkeiten hat, den Code zu modifizieren, kann man seine Applikation abändern, um das Scheduling-Verhalten zu beeinflussen. Nachteil ist natürlich, dass man den Source Code natürlich braucht. Man kann jetzt nicht eine Binary-Applikation ändern. Und wenn man ein Build-System für eine Applikation nicht hat, zwar den Source Code, aber das Build-System kann man auch nicht viel machen. Und wenn man natürlich nicht programmieren kann, dann kann man auch gar nichts machen. Ist halt so. Aber unterm Strich ist das die einzige Möglichkeit, um die volle Kontrolle über das Scheduling-Verhalten einer Applikation zu haben. Weil halt die Scheduling-Entscheidungen, die der Kernel trifft, die sind halt für, keine Ahnung, 90% der Fälle optimal. Aber gerade im High-Performance-Computing-Bereich will man halt manchmal noch mehr. Wenn man jetzt eine Applikation nicht selber ändern möchte, dann kann man sich irgendwelcher Tools bedienen. Hier sei auch wieder NUMA-Control aufgeführt. Unterm Strich und auch noch andere Taskset und Sket-Tool, das sind unterm Strich Tools oder Wrapper um diesen Sket-Set-Affinity-Call herum. Diese Tools sind einfach zu benutzen, aber man kann nicht alles damit machen. Was kann man zum Beispiel nicht damit machen? Also man legt mit diesen Tools unterm Strich eine Menge von CPUs fest, wo man, also das kann man machen, die Affinität spezifizieren, um dem Scheduler mitzuteilen, er kann einen bestimmten Task nur auf diese Menge von CPUs schedulen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man das dann abgesetzt hat und der Task läuft, hat man keinen Einfluss mehr dann darauf. Und innerhalb dieser Menge von CPUs kann halt der Scheduler frei entscheiden, wie er was scheduled. Wenn man jetzt einen Fall hat, eine Multithreaded-Applikation, die am besten auf mehreren NUMA-Knoten verteilt läuft, dann möchte man unter Umständen dem Scheduler zwar überlassen, die einzelnen Threads initial auf CPUs zu verteilen, aber dann kann es halt sein, dass der Scheduler die Tasks verschiebt unter diesen CPUs und dann kann es auch sein, dass die NUMA-Grenze überschritten wird, die Notgrenze überschritten wird und dann treten wieder Remote-Memory-Zugriffe auf zum Beispiel. Und da wäre es zum Beispiel geschickt, dass man dem Scheduler zwar das Initial Placement der Tasks überlässt, aber dann die Tasks gepinnt bleiben auf der CPU, wo sie dann laufen. Aber das, so ein Szenario ist meines Wissens nicht handhabbar mit dem Scheduler. Eine weitere Variante, die von jemandem aus dem HPC-Bereich nachgefragt worden ist, wäre, dass man nicht nur eine ungeordnete Menge an CPUs spezifizieren kann, um Tasks zu schedulen, sondern dass man eine geordnete Menge angibt, quasi Prioritäten vergibt innerhalb dieser Menge von CPUs, wo man seine Multithread-Applikation laufen lassen will. Die spezifiziert, dass möglichst, also nehmen wir an, CPUs 0 bis 11 wären in so einer Menge, dann sollte der Scheduler es können, dass er erst CPUs 0, also von vorne nach hinten die Prioritäten vergibt für die Scheduling-Entscheidung. Dass er also von vorne nach hinten versucht, diese Kerne zu belegen. Aber das ist auch nicht möglich. Mit dem aktuellen Scheduler und auch mit Hilfe dieser Tools kann man das auch nicht wirklich nachbilden, solche Szenarien. Deshalb, wie gesagt, ist die einzige Möglichkeit, sowas in jedem Fall zu beeinflussen, dass man seine Applikation entsprechend abändert. Gut, dann bin ich auch schon durch mit dem Vortrag und möchte aber noch auf Referenzen hinweisen, und zwar das irgendwo am Anfang erwähnte Paper über Cache-Sharing ist lesenswert, wenn man wissen will, ob es sich lohnen kann, lieber mehr Software-Threads auf CPUs zu schedulen, die sich bestimmte Ressourcen teilen. Dann hier noch ein Paper, was HW-Log einführt. Und dann hier noch die CPU-ID-Spezifikation von Intel und AMD. Die von AMD ist ja noch aufgeführt, weil natürlich AMD auch CPU-ID-Functions hat, wo Cache-Informationen zum Betriebssystem mit hochgegeben wird. Aber wie gesagt, die Topologie-Informationen kann man darüber nicht auslesen. Und das war's. Ich hoffe, dass ich mit der Präsentation ein bisschen Sensibilität für dieses Thema Topologie schaffen konnte. Gibt es Fragen? Auch gut. Bitte?
Wie siehst du mit der Beeinflussbarkeit von Speicherallokationen? Sieht es mit der Beeinflussbarkeit von Speicherallokationen aus dem User Space aus?
Also das habe ich, genau, das habe ich vorhin, ich wollte es erwähnen, habe es vergessen. Numa Control ist hier aufgeführt gewesen bei den Tools, wo man Scheduling beeinflussen kann. Numa Control kann aber auch Memory Allokation beeinflussen. Also man kann da zum Beispiel angeben, dass Speicher nur von bestimmten Knoten allokiert werden soll für ein Programm. Oder man könnte spezifizieren, dass Speicher interleaved über mehrere Knoten allokiert wird oder halt Allokation auf einen Knoten beschränken. Numa Control kann das. Da gibt es auch einen Call entsprechend, der heißt Set Mempolicy, glaube ich. Und da kann man das, glaube ich, drüber machen.
Das willst du direkt auf die Allokationen ab, die halt dann
genau
bei GDC abgesetzt werden zum Beispiel.
Diese Messung, was ich hier vorhin hatte, die habe ich genau auch mit Numa Control entsprechend erzeugt, indem ich gesagt habe, für diesen Performance-Run du jetzt den Speicher von einem anderen Knoten nehmen. Und so sind auch die Zahlen da entstanden.
Wie steht es denn mit Shared Libraries? Die sind ja dann faktisch einmal auf dem ersten Knoten wahrscheinlich gemappt worden. Und wenn ich dann sowas Großes wie eine Xlib zum Beispiel habe, dann wird die ganze Zeit von dem fremden Knoten gelesen, wenn ich auf einem anderen Knoten bin, oder?
Es ist nicht so schlimm, wie es klingt.
Es ist nicht so schlimm, wie es klingt?
Nee, es gibt andere Bottlenecks, die da mehr reinmachen. Aber es gab mal Ideen, es gab mal wie jemand, der Practice machen wollte, dass Libraries auf alle Noten, also alle Knoten
kopiert werden. Ja.
Also es gab durchaus mal Patches, die versucht haben, Libraries und Code, der geshared wird, auf alle Knoten zu kopieren, damit der Speicherzugriff dann lokal ist. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man dann das maintainen muss auf allen Knoten, dass man den Speicher verwendet. Und letztendlich wird durch die Caches dann natürlich viel abgefangen. Und der Effekt, also diese Zahlen, die man da gesehen hat, diese Diagramme mit der schlechten Performance von anderen Knoten, das waren jetzt reine Microbenchmarks, die genau dieses eine gestresst haben. Und also wenn du zum Beispiel einen Zugriff machst, dann lädt er die ganze Cache-Line auf einmal und verdeckt das praktisch im Hintergrund, dass das dann einfach über den Hypertransport zum Beispiel bei AMD geht. Und das es gibt, wie gesagt, da andere Probleme, die da mehr reinfallen. Das Problem ist nur, wenn du wirklich hintereinander weg nur immer aus dem Speicher rausliest, dann hast du so eine, dann sieht man so eine Kurven und so eine Performance-Einbrüche. In der Praxis fällt ja den meisten gar nicht auf, dass sie ja keine Numa-optimierten Anwendungen haben oder sowas.
Bitte?
Wie ist es denn mit anderen CPUs? Also ist von Sun die Geschichte mit, wo einfach viele Knoten alles da sind, die sind ja bestimmt nicht mehr direkt verbunden und sowas. Einerseits hat dieses Tool das mit abgebildet, dieses
LS-Turbo?
Ja, genau.
Das kann die auch von solchen Clustern oder über High-Speed-Interconnects verbundene Systeme auch darstellen. Das ist nämlich eine Software, die für so High-Performance-Computing geschrieben worden ist. Ja. Also das könnte darüber auch noch eine Hierarchieebene anzeigen, wenn jetzt ein Verbund aus mehreren Systemen
dass ist. Dass sie zum Beispiel als Würfel verbunden sind und so weiter, die Cores untereinander.
Was ist jetzt die Frage, wie man das darstellen könnte?
Oder? Nee, ob es das darstellt.
Nee, Würfel stellt das nicht dar. Also das kann textuell, also
oder also wie es das letztendlich dann darstellt, aber würde es mir im Prinzip irgendwie signalisieren, dass der Weg von dem einen Knoten zu dem anderen Knoten über einen dritten führt?
Nee, das wird nicht dargestellt. Aha. Nicht mit diesem LS-Turbo-Tool, nee. Bitte?
Destination.
Ja, wir haben ja auch gesehen bei diesen Grafiken hier. Wo sind sie denn hin? Da. Das sind ja keine Linien gezeichnet, wie die jetzt untereinander verbunden sind. Also die Information steckt da nicht drin. Das heißt, auch bei solchen Systemen, das zeigt das Tool nicht an.
Wird sowas überhaupt vom Kernel, kann das ermittelt werden? Gibt das die Hardware mit raus?
Letztlich wäre die Slit-Tabelle ein Weg, um sowas nach oben zu geben, weil man ja, wenn der Weg länger wird letztlich, über mehrere Hops geht, über mehrere Knoten, dann müsste eigentlich in der Slit-Tabelle entsprechend auch eine größere Zahl drin stehen. Also das ist die einzige Methode, um das nach oben zu geben. Ja. noch weitere Fragen? Okay, danke.